Naja, das Worst-Case-Szenario ist immer, die Menschheit stirbt aus.
Ich hoffe, dass da ein Aufschrei erfolgt.
Wir werden schon links und rechts überholt. Uns wird eigentlich hier gerade kulturell die Unterhose ausgezogen.
Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Welt komplett zu verändern.
Was das genau bedeutet, mit der Frage haben wir uns in den letzten 3 Wochen intensiv beschäftigt.
Wir, das sind die journalistischen Volontärinnen und Volontäre des SWR.
Dieser Podcast ist das Ergebnis zahlreicher Interviews, Selbstversuche und intensiver Recherchen zu den Chancen, aber auch den Risiken von künstlicher Intelligenz.
Herzlich willkommen zu KI oder K.O.
Ja, hi, und die heutige Folge gibt's mit Mona, das bin ich.
Und mit Konstanze, hallo.
Und mit der Frage, wie klimafreundlich ist KI denn eigentlich? Künstliche Intelligenz, die soll den Menschen ja helfen. Und zwar auch bei den ganz großen Fragen und Herausforderungen. Und da gibt's natürlich allen voran den Klimawandel. Intelligente Maschinen, die könnten dazu beitragen, klimaschädliche Abläufe in Zukunft effizienter zu machen. Und schließlich läuft das ja auch alles von zu Hause aus, also rein digital. Und das hört sich doch erstmal ziemlich gut an, auch für die Umwelt. Aber natürlich braucht die künstliche Intelligenz trotzdem ganz schön viele Ressourcen. KI also die grüne Rettung oder doch der Klimakiller? Damit hat sich Konstanze die letzten Wochen beschäftigt. Konstanze, was sind denn da die Hauptprobleme bei der KI?
Das sind ganz klar die Rechenzentren, die hinter den KIs stehen, also da, wo die ganzen Daten verarbeitet werden. Denn die Rechenzentren brauchen enorm viel Wasser und auch Strom. Kilian Wagner vom Branchenverband Bitkom dazu.
Der Großteil innerhalb eines Rechenzentrums verbrauchen die IT-Systeme, also die Server und Speicher. Und dazu kommen dann noch die Hilfssysteme, die in einem Rechenzentrum laufen, die einfach dafür sorgen, dass diese IT 24 Stunden am Tag flüssig läuft. Und die Kühlung ist dann so der größte Stromverbraucher, was die Infrastruktur angeht. Und danach kommen dann noch solche Dinge wie die Netzwerke, die das Rechenzentrum mit anderen Rechenzentren auch verbinden. Und dann kommen noch sonstige Dinge dazu, wie die Beleuchtung oder die Sicherheit im Rechenzentrum.
Genau, und wie viel dann eine KI schlussendlich verbraucht, hängt natürlich von dem Modell selber ab.
Aber hast du trotzdem so eine Einschätzung? Also kannst du mir irgendwie einen Eindruck davon geben, um welche Dimensionen sich's da wirklich handelt?
Ja, das können wir mal am Beispiel von ChatGPT machen. Das ist ja ein Chatbot und es gibt eine Studie, die ausgerechnet hat, wie viel Wasser das Training von dem Chatbot alleine schon verbraucht hat. Und das waren 5,4 Millionen Liter Wasser, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Die Menge an Wasser kann man in 30.000 Badewannen füllen. Und bei der Anwendung von ChatGPT, also wenn ich mich mit diesem Chatbot unterhalte, dann werden pro 10 bis 50 Fragen, die ich eben da an den Chatbot reingebe, etwa ein halber Liter Wasser verbraucht.
Okay, krass, weil ich finde, das ist ja was, da machen wir alle uns ja ziemlich wenige Gedanken drüber. Und jeder von uns, glaube ich, hat schon mal mit ChatGPT rumprobiert, einfach mal eine Spaßfrage auch reingestellt vielleicht. Schreib mir ein Gedicht, erzähl mir einen Witz, was auch immer. Also sind wir nicht alle schon längst dann irgendwie zu Klimasündern geworden? Müssten wir da vorsichtiger sein?
In gewisser Weise schon, denn gerade so Fragen wie, was soll ich heute Abend kochen, sind Fragen, die man auch einfach in eine Suchmaschine eingeben kann. Und die verbrauchen deutlich weniger Energie, als eben wenn ich das okay. Ein Chatbot frage. Experten zufolge verbraucht eine Frage, die ich an einen Chatbot stelle, im Schnitt 22 Mal so viel mehr Energie, wie wenn ich genau die gleiche Frage google. Das heißt, KIs müssen auf jeden Fall sinnvoll genutzt werden.
Okay, also könnten wir mal ein bisschen mehr vielleicht auch im Hinterkopf behalten, so im normalen Alltag. Vor allem ist es ja auch immer nicht nur die Frage, wie viel Energie verbraucht es, sondern das Ganze ist ja auch ganz schön teuer dann wiederum für die Softwareunternehmen, die diese Rechenleistung ja bereitstellen müssen. Experten gehen davon aus, habe ich gelesen, dass jede Anfrage an ChatGPT rund 5 Cent an Rechnerleistung kostet. Also das kann man mal hoch summieren, da kommt einiges zusammen. Wäre es also dann auch nicht im Sinne der Softwareunternehmen selbst, das Ganze ein bisschen umweltverträglicher zu gestalten?
Wenn sie damit Geld sparen können, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja im Sinne von jedem Unternehmen, möglichst wenig Geld auszugeben. Wenn man dann auch noch das Klima damit schützen kann, ist natürlich super, weil Klimaschutz ist sehr wichtig und schreiben sich ja große Firmen auch auf die Fahne immer wieder.
Ja, das auf jeden Fall. Aber gibt es da schon konkrete Ergebnisse? Also was tun die großen Softwareunternehmen denn da tatsächlich dagegen?
Also Google und Microsoft, was eben zwei der größten Unternehmen sind, sagen, sie wollen bis 2030 klimaneutral sein. Das bezieht sich jetzt aber erstmal auf das Unternehmen oder die Unternehmen generell. Was jetzt den Verbrauch von KI speziell angeht, da haben wir ein Statement von Microsoft.
Im Rahmen unseres Engagements, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen, investiert Microsoft in die Forschung, um den Energieverbrauch und die CO2-Auswirkungen von KI zu messen und arbeitet gleichzeitig an Möglichkeiten, große Systeme effizienter zu machen, sowohl in der Schulung als auch in der Anwendung.
Ja, also da wollen sie auf jeden Fall auch nachrüsten, damit sie aber auch wissen können, wie sie eben KI umweltfreundlicher machen können, müssen sie natürlich auch mal wissen, wie viel Wasser und Energie verbrauchen die Systeme überhaupt. Offizielle Zahlen haben sie da bisher noch nicht rausgegeben.
Naja, das wäre natürlich auch wichtig, damit andere vielleicht ein bisschen Druck auf die Firmen machen könnten, weil also sie ziehen sich ja dadurch dann schon auch ein bisschen aus dem Schneider.
Ja, auf jeden Fall. Aber bisher gibt es ja schon ein paar Zahlen, also die wir jetzt bisher auch genannt haben. Es sind halt nur Schätzungen und Hochrechnungen, also konkrete Zahlen, mit denen kann man dann auch konkreter Druck machen.
Okay. Ja gut, also wir haben jetzt gesagt, Energieverbrauch, Wasserverbrauch sind enorme Faktoren auch bei künstlicher Intelligenz, ne? Relevant dabei ja auch immer, wo stehen denn diese Rechenzentren? Ich finde es ganz spannend, dass Microsoft ja erst in der vergangenen Woche angekündigt hat, dass sie jetzt auch in Deutschland investieren wollen, über 3 Milliarden, vor allem in Nordrhein-Westfalen und unter anderem dort auch neue Rechenzentren bauen sollen, auch für KI. Spielt also da beim Umweltschutz auch der Standort eine Rolle, Constanze?
Auf jeden Fall, denn man braucht für so ein Rechenzentrum auch die Infrastruktur. Das heißt, man braucht Stromnetze in der Nähe, Internetknotenpunkte. Das heißt, wenn ich die jetzt irgendwo ins Nirgendwo stelle, nur weil da gerade Platz ist, muss ich ja auch wieder die ganzen Sachen eben wie Stromnetze hinbauen. Das heißt, ich muss schauen, wo gibt es denn schon die Rahmenbedingungen dafür? Und natürlich ist es auch immer wieder ein wirtschaftlicher Aspekt.
Ich glaube, das spielt auch in dem Fall jetzt tatsächlich eine Rolle, also bei der Investition von Microsoft in NRW, weil auch als Ansiedlungsfaktor dort genannt wurde, dass zum Beispiel Großkunden wie der Pharmakonzern Bayer in der Nähe sind, dass es dort eine sehr geringe Energieausfallwahrscheinlichkeit gibt und man versucht einfach die Datenlaufzeiten dann möglichst gering zu halten. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig für Deutschland, weil ja alle führenden Konzerne im Bereich KI, also Google, Microsoft, Amazon und so weiter, ja in den USA sind und Europa und Deutschland wollen da ja wahrscheinlich nicht abgehängt werden oder sollten da gucken, dass sie nicht abgehängt werden.
Und damit das nicht passiert, muss Deutschland auf jeden Fall noch was machen und auch attraktiver werden. Der Stromverbrauch ist ein riesiger Faktor und der CO2-Ausstoß vom Stromverbrauch hängt auch immer damit zusammen, woher der Strom kommt. Also kommt er aus fossilen Brennstoffen oder aus erneuerbaren Energien? Und da ist Deutschland einfach nicht gut aufgestellt. 2023 kamen 52% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Andere Länder sind da deutlich besser. Bei Dänemark und Norwegen waren es zum Beispiel über 90% und 80%. Das heißt, wenn Deutschland nicht will, dass Unternehmen in andere Länder gehen, weil dort sie eine bessere Klimabilanz haben, muss da auf jeden Fall nachgezogen werden.
Okay, das betrifft also die Energie, bei der es auf jeden Fall Unterschiede dann auch in der Attraktivität von Standorten gibt. Wir hatten ja den anderen Punkt Wasser, auch ein großer Ressourcenkiller. Gibt es denn da auch da Unterschiede, wo man sich am besten hinstellt mit seinem Rechenzentrum?
Die gibt es auf jeden Fall, denn gerade wenn ich an wasserarme Regionen denke, macht es natürlich keinen Sinn, da ein Rechenzentrum hinzustellen. Google hat zum Beispiel in Chile ein Rechenzentrum gebaut und da gab es enorme Proteste, weil die Bevölkerung eh schon mit Wasserarmut zu rechnen hat. Und wenn man jetzt wieder an die Kühlung denkt, stelle ich mein Rechenzentrum in kältere Regionen, kann ich zum Beispiel auch die kalte Außenluft zum Kühlen benutzen und spare mir dadurch Wasser.
Okay, also mal zusammengefasst, es gibt ganz schön viele energetische Ressourcenfragen, die bei der KI noch geklärt werden müssen oder auf die mehr Rücksicht genommen werden muss, damit KI wirklich dem Klimaschutz letztlich helfen kann. Denn noch immer ist ja trotzdem die Hoffnung da, dass es auch zur Lösung von Klimaproblemen beitragen kann. Ich habe eine Studie gesehen, in der heißt es, dass ein Großteil der Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sich ja die UNO gesetzt hat, durch die KI tatsächlich besser erreicht werden könnte. Kann KI hier also auch helfen und vielleicht mal so ein den anderen, den positiven Gegenpol aufzumachen, um die ganz großen Fragen zu lösen, also Stichwort Klimawandel?
Helfen kann sie auf jeden Fall, wenn man da mal zum Beispiel an die Artenbestimmung denkt. Es sind auch einfach immer enorme Datenmengen, die da auf zum Beispiel Forschende einprasseln und durch KI können die einfach viel besser gemanagt werden.
Das wird auch tatsächlich schon in Projekten angewandt, zum Beispiel beim Schutz der Ökosysteme und der Wälder. Da werden zum Teil schon automatisierte Aufnahmen verwendet von Wildkameras oder Audiorekordern, die einfach 24/7 vor Ort sein können. Und nur so kann man halt auch leisten, zum Beispiel zu sehen, ob eine Art in ihrem Bestand abnimmt. Der Ökologe Felix Günther verwendet das zum Beispiel auch zum Monitoring.
Was die KI eigentlich macht, ist Fragen zu ermöglichen, die wir vorher gar nicht so stellen konnten, weil die Fragen zu groß waren, weil wir zu große Gebiete hätten abdecken müssen. Es ist schwer, mit vertretbarem Aufwand Experten rauszuschicken, von denen es nun auch nicht so wahnsinnig viele gibt. Die können ja nicht Tag und Nacht auf der Wiese sitzen, um die einzelnen Individuen irgendwie festzustellen. Manchmal aber auch, weil man vielleicht an den Ort gar nicht hinkommt, sei es ein Überschwemmungsgebiet oder ein Naturschutzgebiet, das gesperrt ist. Da kann man auch noch Audiorekorder ausbringen.
Man kann also schon mit Hilfe von KI ganz andere Datenmengen generieren und dann aber auch mit denen umgehen. Noch kann es zwar die Probleme nicht lösen, sagen die Forschenden in dem Bereich, aber sie hoffen, dass es vielleicht schon in wenigen Jahren der Fall sein könnte. Siehst du das auch so, Constanze? Also kann uns KI vielleicht wirklich die Lösung für die Klimakrise verraten?
Wir kennen die Lösung für die Klimakrise schon. Wir brauchen die Energiewende, wir müssen die Gebäude sanieren, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das sind Sachen, die wir schon wissen. Dafür brauchen wir keine KI. Was die KI machen kann, sie kann uns bei dem Prozess unterstützen, dass wir da vielleicht schneller sind. Sie kann uns die Stellschrauben zeigen, wo wir noch effizienter werden, damit wir eben nicht noch 5 Jahre brauchen, sondern vielleicht schon in einem Jahr wissen, okay, jetzt können wir da noch was verbessern.
Ja, das ist wahrscheinlich echt immer so ein Wunschgedanke vom Menschen, dass da der heilige Retter kommt und uns all die Arbeit abnimmt. Aber so leicht geht es dann also doch nicht, sondern es hängt halt einfach mal wieder davon ab, wie wir Menschen letztlich uns selbst verhalten und dann aber auch wieder mit der künstlichen Intelligenz umgehen. Was ist denn da dein Gefühl, Constanze? Du hast dich ja jetzt schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich weiß, es gibt keine eindeutige Antwort, aber glaubst du, KI wird dem Klima schlussendlich mehr bringen, als sie ihm schaden wird?
Ich denke, es ist immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung oder im Endeffekt auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil wir haben jetzt schon Beispiele gezeigt, wie sie uns helfen kann. Wir haben aber auch gesagt, wie viel sie auf die Umwelt einwirkt und wie viel sie da schaden kann. Das heißt, man muss die KI sinnvoll nutzen und ich denke, dann ist sie auf jeden Fall ein cooles Tool, mit der wir schneller vorankommen können.
Ja, dann gehen wir doch damit vielleicht jetzt heute trotzdem ein bisschen optimistisch raus. Das war die heutige Folge zum Thema, wie nachhaltig, wie klimafreundlich ist künstliche Intelligenz. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war KI oder K.O., ein Podcast der journalistischen Volontärinnen und Volontäre des SWR in Kooperation mit der SWR-Wissenschaftsredaktion. Auf swrwissen.de findet ihr mehr Infos zum Thema KI und alle Beiträge in voller Länge.